Die klinische Depression ist ganz klar eine Volkserkrankung. Jeder Fünfte bekommt einmal im Leben eine depressive Episode. Ich kann mich nicht zurückziehen auf die Genetik und sagen, hey, das ist jetzt so, kann ich nichts machen, sondern ich habe es trotzdem in der Hand. Akuter Stress, den wir ja alle haben, den wir auch nicht wirklich aus dem Weg gehen können, der ist nicht problematisch für uns.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Heute zum Thema Depression. Depression gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit. Dennoch werden Depressionen von vielen missverstanden und sie sind für Betroffene oft mit Stigmatisierung verbunden. Viele denken bei dem Begriff Depression an Traurigkeit, negative Gedanken, fehlende Motivation oder Antrieb. Doch die moderne Forschung und Klinik zeigt, Depression verändert und betrifft weit mehr als die Psyche. Die Frage ist also längst nicht mehr nur, was denkt ein Mensch mit Depression, sondern was passiert biologisch im Gehirn, im Körper unter chronischem Stress und dauerhafter Überlastung. Und genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Professor Dr. Andreas Menke. Schön, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Herr Professor Dr. Menke, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ein Experte, insbesondere auf diesem Gebiet, nämlich Depressionen, aber auch bipolaren Störungen und für mich immer sehr spannend, wenn dieses Thema aufkommt, stressassoziierte psychische Erkrankungen. Und genau daran forschen Sie auch diese Zusammenhänge mit Blick auf Depressionen, die ganze Stressbiologie. Da will ich auf jeden Fall mit Ihnen zu sprechen und logischerweise auch über die therapeutische Perspektive. Also wie behandelt man denn Depressionen? Richtig, kann man alle gleichermaßen behandeln. Sie sind der ärztliche Direktor und Chefarzt des Medical Park Chiemseeblick, eine Fachklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und das finde ich ganz wichtig, und das dachte ich, jetzt nehme ich nochmal als Aufhänger, Sie sind Autor und ich finde, den Titel Ihres Buches wollen wir genau zum Anlass nehmen, uns das genauer anzuschauen. Depression, wissen, was hilft. Und dann können wir vielleicht da direkt mit einsteigen, also bevor wir sagen, was dann wirklich hilft. Herr Professor Menke, wenn Menschen das Wort Depression hören, was glauben Sie, verstehen die meisten Menschen falsch?
Depression ist ja im deutschen Sprachgebrauch auch ein Wort, das wir immer wieder gebrauchen für eine Befindlichkeit. Mhm. Also zum Beispiel, gestern hat mein Lieblingsverein in der Champions League verloren und alles ist jetzt plötzlich ganz schlimm. Oder ich habe die Schuhe nicht bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Ich habe die Jacke nicht bekommen, die ich haben wollte. Oder das Auto. Oder es gibt ja vieles, was im Leben manchmal schief geht. Die Steuerrückzahlung ist nicht so erfolgt, wie ich das wollte, und plötzlich fühle ich mich depressiv. Aber das hat natürlich nichts mit der klinischen Depression zu tun. Das hat ja nichts mit einer Erkrankung zu tun. Also wenn wir von Depression sprechen, dann meinen wir eine Erkrankung. Die kann ich medizinisch diagnostizieren, die kann ich dann auch sehr gut behandeln. Darauf kommen wir auch später zu sprechen. Gibt es ja verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Und in den meisten Fällen ist die Prognose auch gut. Aber deshalb ist es wichtig, dass man erstmal erkennt, ob es eine Depression ist und wenn es eine ist, dass man sich dann Hilfe sucht. Weil ansonsten gibt es keine Behandlung und keine gute Prognose und kann sich das Ganze immer schlechter entwickeln, bis hin zu einem ganz schlechten Ausgang natürlich.
Wenn wir das einmal so epidemiologisch betrachten, wie viele Menschen betrifft denn dann wirklich eine klinische Depression und sicherlich auch da nochmal auch in Unterformen oder Möglichkeiten in der Ausprägung. Aber abgesehen von dem Gefühl, dass man vielleicht ein depressives Gefühl hat, wirklich aber, wenn wir über die klaren Zahlen dabei sprechen.
Genau. Also ich meine, depressive Gefühle haben wir ja immer alle. Also ja. Gefühlsschwankungen gehören ja zum Leben dazu, sonst wäre es ja recht eintönig, das Leben, wenn es alles nur flach wäre. Und wir können natürlich auch nicht erwarten, dass wir immer bester Stimmung sind oder glücklich oder zumindest zufrieden. Wenn wir Glück haben, sind wir die meiste Zeit zufrieden, klar. Die klinische Depression ist ganz klar eine Volkserkrankung. Jeder Fünfte bekommt einmal im Leben eine depressive Episode. Das sind 20% von uns. Also das ist richtig viel. Also wenn ich manchmal so einen Vortrag halte und lasse dann durchzählen im Publikum, dann sind da schon einige dabei, ja, die da betroffen sein könnten. Also 20% ist die Lebenszeithäufigkeit, Lebenszeitprävalenz, wie man sagt. Jetzt in dem Augenblick sind etwa so 6-8% von uns betroffen. Mhm. Das heißt, so mehr als 5 Millionen Menschen sind es aber immerhin dann in Deutschland. Also es sind viele, eine Volkserkrankung. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig zu sagen, jeder kann es kriegen. Also jeder kann betroffen sein. Es hängt nicht am Alter, am Bildungsgrad, am finanziellen Hintergrund. Kann wirklich jeder.
Nicht ausschließlich an der Genetik?
Nicht ausschließlich an der Genetik. Es gibt natürlich einen Teil, der von der Genetik bestimmt wird. Etwa 40% erklärt die Genetik oder unsere Gene, ob wir jetzt eine Depression entwickeln oder nicht. Aber 40% ist ganz klar weniger als die Hälfte. Also Hauptanteil ist die Umwelt mit 60%.
Da will ich auf jeden Fall im Detail noch mit Ihnen drauf eingehen. Für die Menschen, die Depressionen gehört haben, wissen, dass es eine Erkrankung ist. Mhm. Geben Sie uns trotzdem einmal einen Überblick, wie ist eine Depression gekennzeichnet oder welche Symptome beinhaltet das Ganze konkret? Ja.
Also meistens fängt es an mit Konzentrationsmerkfähigkeitsstörung, dass wir auf der Arbeit vielleicht mehr Fehler machen, dass wir uns nicht mehr richtig konzentrieren können, dass wir irgendwo hinlaufen, irgendwas tun wollten und dann zurückkommen und vergessen haben, was wir eigentlich tun wollten. Der Schlaf wird schlechter, ich habe Probleme im Einschlafen, es dauert länger, eine Stunde oder zwei. Ich wache in der Nacht immer wieder auf, kann nicht mehr weiterschlafen oder wache in der Früh auf um 4 oder 5 Uhr und kann da nicht mehr weiterschlafen. Das sind so die ersten Symptome, bis sich hin dann die Gesamtsymptomatik entwickelt mit der niedergedrückten Stimmung, der traurigen Stimmung. Manche sind aber auch gefühllos. Dann der Antriebsverlust und der Interessensverlust. Also Stimmung, Antrieb und Interesse, das sind so die drei Hauptsymptome, von denen 2 erfüllt sein müssten für mindestens 2 Wochen, um die Erkrankung diagnostizieren zu können. Es gibt noch eine Menge mehr Symptome natürlich. Ja. Also Angst zum Beispiel, Unruhe, Appetitverlust oder auch mehr Appetit. Es gibt auch Patienten, die mehr schlafen. Es gibt auch sexuelle Funktionsstörungen, Libido-Störungen. Und das Ganze begleitet sich manchmal auch mit einem niedrigen Selbstwert, Schuldgefühlen und so weiter. Bis hin leider auch zu Todeswünschen, Suizidgedanken oder sogar Suizidversuchen.
Und wenn man jetzt da nochmal abgrenzt und nicht, also wer jetzt zuhört und stuft es für sich selbst ein, einzelne dieser Symptome oder auch dieser frühen Warnzeichen, Schlafprobleme beispielsweise, hatten Sie mit angesprochen, heißt noch nicht automatisch, wenn die auftreten, dass es eine Depression ist. Das heißt, wir haben klare Diagnosekriterien und das ist auch etwas wahrscheinlich, was Sie bei Ihnen in der Klinik nochmal mit durchführen?
So ist es natürlich. Also es gibt diese klaren Kriterien, also sprich 2 von 3 Hauptkriterien müssen erfüllt sein, plus dann die weiteren Symptome. Wichtig dabei ist natürlich noch zu wissen, dass es nicht nur die klassische, sagen wir mal, melancholische Depression gibt, also der Klassiker, ich bin traurig, kann nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nichts gelingt mir mehr, sondern es gibt auch andere Subtypen. Und häufig ist es so, dass man denkt, hey, ich bin jetzt nicht so, also kann ich keine Depression haben. Mhm. Sondern manche sind sehr unruhig, sehr getrieben. Das nennt man dann agitierte Depression. Manche haben eher eine atypische Depression, so nennt sich das, wenn ich mehr schlafe, mehr esse. Es gibt auch eine saisonale Ausprägung der Depression, wie so der Herbst-Winter-Blues. Also das gibt ganz verschiedene Subtypen und die kann ich alle klinisch einordnen und auch behandeln. Aber ich muss halt irgendwie sensibilisiert werden, dass es eine Depression sein könnte. Oder auch eine Depression, die sich vor allem körperlich äußert. Mit Schmerzen, also zum Beispiel Kopfschmerzen, immer wieder Spannungskopfschmerzen zum Beispiel, die über 1-2 Jahre bestehen oder immer wieder Wagenschmerzen. Dann mache ich eine Gastroskopie und sehe aber nichts, finde nichts im Magen, was den Schmerz erklärt. Oder auch Rückenschmerzen, auch sehr klassisch. Ja, und dann mache ich natürlich eine Bildgebung und finde aber nichts. Und dann wäre es vielleicht mal wichtig, auch auf die Psyche zu schauen.
Auf die Psyche zu schauen heißt dann aber auch nicht unweigerlich, dass es eine Depression sein muss. Oder ist das typische Bild, wenn ich im körperlichen Kontext nichts finde, dass es sich wirklich als Depression manifestiert?
Das kann eine Depression sein, aber natürlich ist es nie so, dass es das auch sein muss. Also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten.
Wenn Sie diese Subtypen ansprechen, würde mich natürlich interessieren, haben all diese Subtypen die gleichen Mechanismen? Auf die würde ich nämlich gerne gleich mit Ihnen einmal versuchen einzugehen. Also finden sich gleiche biochemische Prozesse im Gehirn beispielsweise, sind gleiche Hirnareale betroffen, spielen andere organische Bereiche mit eine Rolle?
Also es gibt zum einen diese verschiedenen Subtypen, es gibt aber zum anderen verschiedene Mechanismen, die bei der Depression auftreten und die Depressionsentwicklung dann quasi auslösen. Sicherlich ist der Klassiker, bei dass wir sagen würden, die melancholische Depression geht vermutlich mit einer Erhöhung des Stresshormonsystems einher, also mit zu viel Cortisol im Blut. Also Cortisol ist ja ein wichtiges Stresshormon. Wenn ich Stress habe, wird Cortisol ausgeschüttet, damit ich gut auf den Stress reagieren kann. Wenn der Stress dann vorbei ist, dann sollte der Spiegel wieder sinken im Blut. Und bei der Depression wissen wir, dass dieses negative Feedback, also ich habe Stress, viel Cortisol, Stress hört auf, negatives Feedback greift, Cortisol sinkt, dass das nicht funktioniert und dass ich dauerhaft erhöhte Cortisolwerte habe. Das ist ein wesentlicher Teil, was sich verändert im Körper. Ein anderer wesentlicher Teil ist, dass ich eine Aktivierung des Immunsystems habe, also mehr Entzündungszellen, mehr Entzündungsreaktionen im Körper, auch ohne Infektion, also auch ohne Viren oder Bakterien. Das ist das Nächste. Und das Dritte ist, dass das sympathische Nervensystem aktiviert ist, also mit Adrenalin und Noradrenalin. Und da kann man sich vorstellen, dass das für den restlichen Körper nicht so gesund ist, wenn ich die ganze Zeit zu viel Cortisol, zu viel Adrenalin und auch zu viele Entzündungszellen habe. Das macht natürlich auch was mit dem Körper. Und das ist natürlich, was auch wichtig ist, zu wissen, dass die Depression jetzt nicht nur im Gehirn stattfindet und nicht nur dort Schaden anrichtet quasi, sondern im gesamten Körper. Deshalb wissen wir, dass sich körperliche Erkrankungen durch die Depression entweder neu entwickeln können oder bestehende körperliche Erkrankungen sich verschlechtern können. Also zum Beispiel Diabetes klassischerweise, aber bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also das sind so Mechanismen und dann noch ein weiterer Mechanismus ist dann das Monoaminsystem, also die neuronalen Botenstoffe, die wichtig sind in der Signalweitergabe, Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, die sind auch häufig beteiligt.
Und sind diese Mechanismen die Ursache oder etwas, was man quasi als Folge der Depression erkennt? Also wenn Sie eben, was Sie angesprochen hatten, 40% einer Genetik beispielsweise, dass man sagt, vielleicht ist ein Teil daraus, was für mehr Entzündung beispielsweise sorgt oder einen veränderten Neurotransmitterhaushalt. Steht das zuerst oder steht zu Beginn eine entzündliche Situation, eine Veränderung im Neurotransmitterhaushalt, hohe Stressbelastung?
Also da gibt es tatsächlich mehr Möglichkeiten. Also klassischerweise würde man sagen, ich habe meine 40% Genetik und die 60% Umwelt. Das heißt, ich habe Umweltfaktoren, die von meiner Genetik auch nochmal moderiert und moduliert werden können. Und die bringen mich dann irgendwann, wenn ich das nicht mehr kompensieren kann, über meine Verwundbarkeitsschwelle. Also ich meine, wir haben mal mehr Stress, mal weniger Stress, können damit umgehen. Aber irgendwann haben wir dann vielleicht auf dem Stress nochmal mehr Stress und das reißt dann quasi die Schwelle. Und dann haben wir die Schwelle geknackt und dann entlöst sich so eine Stresserkrankung aus wie die Depression. Und dann kommt die ganze Kaskade, von der ich eben gesprochen habe, ins Rollen. Dann verändert sich das Immunsystem, dann verändert sich das Stresshormonsystem und das adrenerge Nervensystem, das Sympathische. Und dann entwickelt sich die Depression. Es kann natürlich auch nochmal eine Situation geben, dass ich ein grundsätzliches Immunproblem habe, das zuerst besteht und dann wird die Depression ausgelöst. Das gibt's natürlich auch. Oder dass ich eine Cortisolbehandlung bekomme, aufgrund einer anderen Problematik und dann entwickelt sich eine Depressionssymptomatik darauf.
Hochspannend und für mich stellt sich dabei die Frage, wenn ich Sie auch wirklich auch als Forschenden daran einmal frage, würden Sie sagen, Depression ist aus heutiger Sicht überhaupt primär eine psychische Erkrankung oder inwieweit ist genau diese systemische, diese Stressregulationsstörung eigentlich wirklich eine neue Perspektive darauf?
Also es ist auf jeden Fall eine psychische Erkrankung, das kann man ganz klar sagen, weil es ja die Psyche betrifft. Also es ist so, wir können natürlich viele Veränderungen bei der Depression feststellen. Also wenn wir uns zum Beispiel den Hirnstoffwechsel anschauen mit Bildgebung. Auf der anderen Seite haben wir immer noch kein richtiges Testverfahren, um zu sagen, hey, du bist jetzt depressiv oder du bist nicht depressiv oder du bist so schwergradig erkrankt oder du hast diesen Subtyp, also bekommst du genau diese Behandlung. Es gibt sehr viel Forschung, was diesen Teil angeht, also um Biomarker zu finden, um genetische Marker zu finden, die zum einen die Erkrankung spezifizieren können und dann auch bei der Behandlung helfen. Aber das ist alles noch in der Forschung. Das heißt, es ist tatsächlich, wir schauen uns die psychische Situation an, die psychischen Symptome und diagnostizieren dann die Erkrankung. Also es ist eine tatsächlich reine psychische Erkrankung, die aber natürlich körperliche Auswirkungen hat. Es ist man sollte es nicht tun, die Psyche vom Körper trennen. Das ist interagiert und das ist...
Als Leiter einer psychosomatischen Klinik genau. Ist es nachvollziehbar, dass Sie den Blick so
muss ich
das, ja, aber zu Recht. Ja. Wenn ich Sie frage, mit dem Blick auf jahrelange Forschung, klinische Erfahrung, was würden Sie sagen, ist heute über Depressionen deutlich besser verstanden als noch vor 10 oder 20 Jahren?
Also was tatsächlich sich verändert hat, ist die Sensibilität besser geworden ist von der Bevölkerung. Also dass man jetzt doch mehr drauf achtet auf eine psychische Gesundheit, auch das Verständnis mehr wächst, was kann ich auch präventiv tun, um eine Depression vorzubeugen. Auch dass in großen Firmen da mehr drauf geachtet werden, weil die Arbeitsunfähigkeitsrate ist ja schon sehr hoch. Also wir wissen ja, dass psychische Erkrankungen die Nummer 2 sind bei den Arbeitsunfähigkeitserkrankungen und die Depressionen zum Beispiel Nummer 1 ist bei der Frühberentung. Und das ist natürlich schon eine große Hausnummer. Das ist eine große Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und aber auch für die Unternehmen natürlich sehr schwierig, weil die ja die Mitarbeiter zumindest erstmal zeitweise verlieren und das Wissen und die Tatkraft der Mitarbeiter verlieren. Also das ist ein großes Thema. Das hat sich sicherlich verbessert, aber nach wie vor ist es sehr bedauerlich, dass immer noch eine gewisse Stigmatisierung stattfindet. Also wenn man sich überlegt, jetzt im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn da jemand einen Herzinfarkt hat oder sich mit Diabetes behandeln lässt, dann sagt er das jedem, ob er es hören will oder nicht. Aber die Leute überlegen sich schon zweimal, ob sie sagen, ich war jetzt gerade bei der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten oder ich bekomme jetzt ein Antidepressivum. Das sagt jetzt nicht jeder.
Und woran liegt es oder was müsste vielleicht auch passieren, dass sich das verändern könnte?
Naja, weiter sensibilisieren natürlich und weiter aufklären, weil es gibt immer noch einige, die so das Gefühl haben, dadurch, dass man Depressionen auch nicht sehen kann und wie eben auch gesagt nicht so einfach messen kann, dann ist es sowas Unwirkliches und gerät in so diese Befindlichkeitsecke und dann sagen manche, naja, Mensch, komm, reiß dich doch mal zusammen oder so schlimm ist es doch nicht oder hey, guck dich mal an, das ist doch ein super Leben, also was soll's. Ja, andere sind viel schlechter dran. Und das sind alles so Sachen, die möchte man auf gar keinen Fall hören, wenn man eine Depression hat. Eins ist da noch wichtig, dass man sagt, du bist ja nicht die Depression, sondern du hast halt eine Depression. Und das ist, was vielen aber auch zu schaffen macht. Also Selbstwert ist sehr negativ dann meistens. Und die Patientinnen und Patienten haben das Gefühl, sie schaffen nichts und sie leisten nichts. Und das ist schwierig. Also das ist nochmal was man wirklich sagen muss. Es ist eine Erkrankung und hat nichts mit der Persönlichkeit oder dem Charakter zu tun.
Dann lassen wir uns da gerne einmal weitergehen, weil ich in meiner Recherche auch gesehen habe oder herausgefunden habe, dass Sie diesen, ich nenne es mal einen biologischen Blick auf das Thema Depression eben auch mit drauf wenden. Sie haben das gerade schon mit angedeutet, dass anscheinend das Stresssystem eine entscheidende Rolle spielt. Mhm. Sie haben eigene Publikationen zu diesem Thema. Können Sie uns da nochmal einen Einblick geben? Ja, hormonseitig, Cortisol spielt eine Rolle, aber wenn wir das so in den Alltag übertragen, was bedeutet dann chronischer Stress eigentlich im Konkreten und wie ist der Zusammenhang konkret mit Depressionen?
Ja, also dabei ist wichtig festzuhalten, akuter Stress, den wir ja alle haben, den wir auch nicht wirklich aus dem Weg gehen können, der ist nicht problematisch für uns. Also Stresshormonsystem funktioniert in der Regel ganz gut. Wir können den gut wegstecken. Was problematisch ist, ist der chronische Stress. Also chronisch anhaltender Stress, insbesondere chronisch toxischer Stress. Wenn man jetzt an chronisch toxischen Stress denkt, dann denken die meisten vielleicht an Arbeit. So einfach ist es tatsächlich nicht. Da gibt es gute Untersuchungen, die zeigen, wann ist Arbeit chronisch toxischer Stress. Und zwar, wenn wir zum Beispiel sehr, sehr viel leisten müssen. Wenn wir sehr viel Arbeit haben, aber auf der anderen Seite auch sehr große Freiräume haben, wenn wir das einteilen können, wenn wir sagen können, ich mache das jetzt so oder so, dann ist das eher unproblematisch. Oder wenn wir eine angemessene Vergütung bekommen, muss nicht Geld sein, kann aber auch andere Situationen sein, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstwagen, keine Ahnung. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wenn das stimmt, in der eigenen Wahrnehmung, dann ist es okay. Wenn ich jetzt aber sehr viel leisten muss, sehr viel Arbeit habe und das Gefühl habe, wie ein Hamster im Hamsterrad zu sein und nicht darauf achten zu können, was ich wann wie machen möchte, wenn ich nur noch reagiere, wie der Hamster im Hamsterrad, dann ist es eher tatsächlich chronisch toxischer Stress oder wenn die Vergütung so gar nicht zum Aufwand passt. Also Arbeit ist differenziert zu betrachten. Was sicherlich nicht differenziert zu betrachten ist, ist Arbeitslosigkeit und Armut. Da kann man ganz klar sagen, das sind leider ganz chronisch toxische Stressfaktoren. Beziehung ist natürlich ein großes Thema. Beziehungsstress, es ist auch chronisch, kann sehr toxisch sein. Oder auch eine soziale Isolation ist natürlich auch schwierig, also gerade auch im höheren Alter, aber generell ist es schwierig. Und wenn ich chronisch erkrankt bin oder meine Angehörigen pflegen muss, die chronisch erkrankt sind. Das sind so die klassischen chronischen toxischen Stressfaktoren, die sehr gut belegt sind durch sehr, sehr viele Studien und die dann eben das Risiko sehr erhöhen können, an der Depression zu erkranken. Und dann liegt's man kann natürlich da was dagegen tun. Also, dass ich, wenn ich sage, ich habe jetzt ganz viel Stress, also entweder ändere ich was am Stressfaktor, zum Beispiel neue Beziehung oder neuer Job, oder ich tue alles dafür, dass meine psychische Verwundbarkeit sich verbessert. Sprich durch Maßnahmen wie Sport, durch gesunde Ernährung, durch soziale Interaktionen, Freunde treffen und so weiter. Da kann ich tatsächlich eine Menge tun.
Aber als, wenn ich Sie da richtig verstehe, auch im präventiven Kontext oder schon auch im Rahmen einer sich manifestierten Depression?
Tatsächlich beides. Also Sport hilft jetzt nicht, dass ich keine Psychotherapie machen muss oder kein Medikament nehmen muss. Aber Sport, also es gibt sehr, sehr schöne Studien, die zum Beispiel depressive Patienten untersucht haben, die ein Antidepressivum erhalten haben. Die wurden in zwei Gruppen unterteilt und die eine Gruppe hat Sport bekommen, die andere nicht. Die mit Sport sind schneller wieder gesund geworden als die ohne Sport. Also nicht ist es auch bei der Ernährung. Zum Beispiel gibt es schöne Studien mit der mediterranen Ernährung. Da sind auch die Patienten schneller wieder gesund geworden, die mediterrane Ernährung erhalten haben, also mit Omega-3-Fettsäuren, Fisch, Gemüse und so weiter, als diejenigen, die das nicht erhalten haben.
Wenn wir ernährungsseitig nochmal kurz dabei bleiben, gibt es andere Bereiche, also einmal so die Fragestellung, ketogene Ernährung, ist das etwas, was fokussiert werden sollte, macht das auch Sinn? Oder
da ist jetzt die Datenlage noch nicht ausreichend gut, dass ich das empfehlen würde.
Okay. Wenn wir bei anderen biologischen Prozessen nochmal mit dabei bleiben, Sie hatten es auch das eben schon mit erwähnt, Thema Entzündung finde ich als eine Komponente hochspannend, inwieweit die Zusammenhänge mit Depressionen dabei bestehen und gerne in diesem Kontext auch nochmal ein anderes Thema, was auch häufig medial zumindest aufkommt, das Thema Darm und Darmmikrobiom. Gibt es da Erkenntnisse und auch Ansatzpunkte in der Forschung?
Also es gibt sicherlich Subtypen bei der Depression, bei denen vor allem das Stresshormonsystem beteiligt ist. Das kann man sehr gut testen mit Cortisoltest und so weiter. Gibt Subgruppen, bei denen vor allem das Immunsystem betroffen ist. Es gibt dann Subgruppen, bei denen beides gleichermaßen betroffen ist. Es gibt schöne Studien, die zum Beispiel ganz spezifische Medikamente zum Beispiel eingesetzt haben gegen Entzündungsreaktionen, die dann eben bei dieser Subgruppe geholfen haben, aber dann bei anderen Subgruppen eben nicht. Genauso ist es auch bei Medikamenten, die ganz spezifisch das Stresshormonsystem angreifen. Und die funktionieren dann natürlich bei den Patienten sehr gut, bei denen das auch betroffen ist, aber bei den anderen nicht. Deswegen ist das gar nicht so einfach, diese Subgruppen zu identifizieren und dann spezifisch darauf zu reagieren. Deshalb sind diese Medikamente, die ich Ihnen jetzt gerade dargestellt habe, die sind nicht zugelassen für Depressionen. Okay. Weil in den großen Zulassungsstudien wirken sie halt nicht, weil dann werden alle depressive Patienten genommen und dann ist klar, das hilft nur im Teil und im Durchschnitt eben nicht. Darmmikrobiom, überhaupt Darm ist natürlich auch wichtig. Also es gibt ja die Hirn-Darm-Achse, Brain-Gut-Axis, die geht tatsächlich bidirektional, also in beide Richtungen. Also wenn ich Stress habe, hat das Auswirkungen auf den Darm, auf das Mikrobiom im Darm. Also die Stresssignale kommen vom Hirn in den Darm. Umgekehrt, je nach Ausstattung des Mikrobioms im Darm hat es natürlich auch eine gewisse Effekt aufs Hirn. Also man weiß schon, dass sich da Veränderungen ergeben bei der Depression. Es gibt auch Hinweise, dass zum Beispiel Präbiotika oder Probiotika auch bei der Depression helfen können. Aber das ist alles noch relativ am Anfang. Da ist die Forschung noch nicht so robust, dass man das wirklich sagen kann, hey, das müssen wir jetzt so machen und so machen, sondern es gibt halt Hinweise, dass es da damit besser oder auch schlechter wird. Aber das ist noch im Werden alles.
Also es finde ich nämlich auch einen wichtigen Punkt, zeigt mir auch mit den Subtypen schon, es gibt nicht die hilft für alle Variante unbedingt, sondern wir müssten quasi auch individuell für den Patienten entscheiden, okay, welche Mechanismen, welche biologischen Prozesse sind aktiv oder spielen eine Rolle, und dementsprechend würde die Therapie angepasst werden.
Zumindest, wenn wir so spezifische Therapien nehmen. Also unsere gängigen Antidepressiva, das sind ja tatsächlich eher so, die helfen für alle. Kann natürlich passieren, dass es dann doch nicht hilft im Einzelfall, dann müsste man was anderes ausprobieren. Aber die sind dann tatsächlich so breit angelegt, dass sie den meisten helfen.
Und wenn wir da in den Wirkmechanismen einmal drin bleiben bei Psychopharmaka, Antidepressiva, wie wirken sie denn? Also was ist der Mechanismus, der dann bei doch allen irgendwie funktioniert?
Also unsere Antidepressiva, die wir schon seit den 50er Jahren haben, angefangen mit den trizyklischen Antidepressiva, dann kamen ja die SSRIs, also die selektiven Serotoninwiederaufnahmehemmer, und die SNRIs, die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Das hat sich eigentlich ganz schön entwickelt, und die verändern die Balance von den Neurotransmittern, also von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Also wir würden da sagen, die klassische Monoaminmangelhypothese, dass zu wenig vom Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin zwischen den einzelnen Nervenzellen zur Verfügung steht und deswegen die Signalweitergabe nicht vernünftig funktioniert. Und diese Antidepressiva, also eigentlich alle Antidepressiva, die wir haben, die verbessern das. Also die führen dazu, dass mehr Serotonin, Dopamin und Noradrenalin zur Verfügung steht. Nun gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, das stimmt alles nicht. Eigentlich ist das nicht richtig mit der Serotonin-Hypothese. Es ist auch nicht bei jedem Patienten wirklich robust nachweisbar, natürlich. Aber diese Medikamente machen auch eine Menge mehr. Also zum Beispiel verändern die auch neurotrophe Substanzen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass das Wachstum von Nervenzellen beziehungsweise Nervenzellenverbindungen von diesen Medikamenten auch beeinflusst und verbessert wird, zum Beispiel. Oder dass das Glutamatsystem auch dadurch verbessert wird. Und das sind viele Interaktionen, die diese Medikamente auch auslösen und am Ende dann die Depression behandeln können.
Und die Behandlung, wie würden Sie es einschätzen, wenn wir quasi auf dieser Neurotransmitter-Ebene bleiben, hat es einen symptomatischen Effekt, dann haben Sie diese, ich nenne es mal auch so neuroplastische Veränderung, neue Verbindungen, die geschaffen werden können, was sicherlich nicht von heute auf morgen passiert. Ich glaube, das ist ein Hintergrund, warum die Einnahme auch länger angesetzt ist, damit es auch wirken kann. Aber Ihre Einschätzung, ist es ein Symptom unterstützender Teil der Therapie, und dann gibt es ja wahrscheinlich noch eine Palette von anderen therapeutischen Aspekten, die mit dazukommen, aber es gibt einen guten Einstieg wahrscheinlich in die Therapie.
Das ist eine wichtige Frage. Also die Antidepressiva, die sind keine Medikamente, die nur die Symptome beheben, sondern tatsächlich die kausal auch die Erkrankung behandeln. Also so als Beispiel könnte man sagen, wenn ich jetzt einen Hirntumor habe und Kopfschmerzen habe, dann nehme ich eine Ibuprofen, dann ist der Schmerz weg, aber Hirntumor ist noch da. Ja. Wenn ich jetzt eine Depression habe und eine Depression kann ich ja theoretisch auch nur mit einem Antidepressivum behandeln, dann nehme ich das Antidepressivum und nach einem Jahr, wenn alles gut läuft, beziehungsweise nach 6 Wochen habe ich ja schon eine ordentliche Verbesserung, dann ist die Depression weg. Also das heißt, das ist eine kausale Behandlung. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, es haben bestimmte Stressfaktoren dazu geführt, dass die Depression sich entwickelt hat. Sprich eine soziale Isolation, man ist vom Partner verlassen worden oder was es auch alles gibt oder hat einfach einen scheiß Job, das kann ja passieren, dann ändert das Medikament natürlich nicht meinen Job. Das stimmt. Ja. Aber es gibt mir die Kraft, dass ich selbst wieder meine Umwelt quasi auch ändern kann, mir einen neuen Job suchen kann. Und wenn das nicht geht, dass ich eine gewisse Akzeptanz vielleicht entwickeln könnte, durch Psychotherapie zum Beispiel, um da besser zurechtzukommen. Also die Medikamente haben auf diese Faktoren keinen Einfluss, aber auf die Depression per se schon. Also zum Beispiel, wenn Sie es mit einer Lungenentzündung vergleichen, Sie sind ein bisschen unvorsichtig und springen im Winter nackt draußen rum und dann entwickeln Sie eine Lungenentzündung. Sie werden dann mit einem Antibiotikum behandelt, Lungenentzündung ist weg. Aber wenn wir überlegen, was war der Auslöser für die Lungenentzündung, also Ihr nicht ganz so vernünftiges Verhalten, dann hat das Antibiotikum natürlich keinen Einfluss auf Ihr Verhalten. Das heißt, wenn Sie es wieder machen, werden Sie wieder krank, sondern nur auf die Erkrankung per se.
Verstehe. Ich habe in der Recherche nochmal auch, was so Medikamentengruppen angeht, bin ich nochmal auf ein anderes Thema gestoßen. Sie sind ja gerade auch zusätzlich auch nochmal Spezialist für bipolare Störungen. Und da wollte ich einmal Sie fragen, das Thema Lithium. taucht auch immer mal wieder auf, taucht auch jetzt medial immer wieder nochmal anders auf. Mhm. Was können Sie uns dazu sagen?
Lithium ist nach wie vor der Goldstandard für die Behandlung der bipolaren Erkrankung. Also Lithium ist ein stimmungsstabilisierendes Medikament. Das kann ich einsetzen bei der bipolaren Erkrankung, um zum einen die depressiven Episoden, aber auch die manischen Episoden zu verhindern. Zumindest wäre das, klingt nicht immer, aber das wäre zumindest das Ziel. Ich kann es aber auch einsetzen bei der rezidivierenden depressiven Störung. Das heißt, wenn ich immer wieder depressive Phasen hätte, dann könnte ich das auch einsetzen, um die versuchen zu verhindern.
Wie ist da der genauere Wirkmechanismus im Vergleich jetzt zu beispielsweise bei Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, wo wir verstehen, okay, da bleibt mehr Serotonin im synaptischen Spalt, aber wie wirkt dann Lithium?
Bei Lithium ist es ein bisschen schwieriger. Das sind verschiedene Mechanismen, die da greifen, zum Beispiel auch Messenger-Systeme, die da interagieren. Also das lässt sich jetzt nicht auf Serotonin oder die anderen Monoamine runterbrechen, sondern das sind eher dann Stabilisierungssysteme bei der Zellmembran und Second Messenger-Systeme. Und das ist natürlich nichts, was akut wirkt, sondern eher auf Dauer.
Wenn wir uns die Therapie, wenn wir da jetzt mal ein bisschen erweiternd reingehen, würden Sie sagen, okay, die Wirkung ist relativ klar, was die pharmakologische Wirkung angeht. Der Einsatz macht extrem viel Sinn. Aber wie ist die Einschätzung? Also Sie diagnostizieren, es ist klar, das ist eine Depression. Ist dann automatisch der Weg in Richtung Antidepressivum oder wie wird dann grundsätzlich auch die Therapie aufgebaut? Oder gerne auch so einen Einblick in Ihren Klinikalltag auch. Ja. Wie stellt sich das dar?
Also eine wichtige Entscheidungskriterium ist natürlich die Schwere der Erkrankung. Also wenn ich jetzt eine leichtgradige Depression habe, das passiert jetzt hier nicht in der Klinik, sondern eher im ambulanten Rahmen, eine leichtgradige Depression, die kann man auch mit niedrig intensiven Maßnahmen behandeln. Auch zum Beispiel mit DIGAs, das sind ja die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind so Apps, die werden verschrieben. Wir können zum Beispiel auch vom Hausarzt verschrieben werden oder vom Psychiater. Da kann man schon eine sehr gute Symptomverbesserung und Depressionsverbesserung bekommen. Bei der mittelgradigen Depression, da kann man Psychotherapie machen, da kann man Antidepressiva geben. Man könnte theoretisch auch beides machen, wobei erstmal eins von beiden empfohlen wird. Und wenn jetzt jemand aber schwer erkrankt ist, dann würde ich auf jeden Fall die Psychotherapie kombinieren mit einem Antidepressivum. Also manchmal sind auch die Patienten so schwer erkrankt, dass Psychotherapie noch gar nicht möglich ist, aufgrund des Antriebsverlusts, aufgrund von Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen. Und da muss man erstmal medikamentös behandeln, um den Patienten wieder in eine vernünftige Verfassung zu bringen, dass er auch psychotherapeutisch behandelt ist. Und jetzt hatten Sie ja auch, glaube ich, nochmal wissen wollen, wie wir ein Medikament auswählen, oder?
Ja, ja, genau, gerne.
Das ist natürlich auch ein bisschen schweregradabhängig. Wir haben die SSRIs, die ich kurz angesprochen hatte, alles die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Die sind für den Einstieg recht gut, weil sie relativ gut verträglich sind. Es gibt dann noch die SNRIs, die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer. Die sind etwas potenter, gerade bei der schweren Depression eignen die sich gut. Es gibt andere, wie zum Beispiel Mirtazapin, wenn jemand schlecht schläft und sehr angespannt, sehr unruhig ist, dann kann man Mirtazapin zum Beispiel verordnen. Also es richtet sich so ein bisschen nach den Symptomen. Was steht im Vordergrund? Ist es eher eine Unruhe, Anspannung? Ist es eine bleierne Antriebslosigkeit, Interessenlosigkeit? Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, gibt es andere Erkrankungen, die der Patient, die Patientin noch hat, also sprich eine Herzerkrankung, die wir berücksichtigen müssen, eine Lebererkrankung, Nierenerkrankung, darauf müssen wir natürlich auch achten. Und natürlich noch ganz wichtig, auf die Wünsche der Patientinnen und Patienten. Unsere Medikamente können ja Nebenwirkungen haben, wie alle Medikamente auch. Das heißt, wenn ich jetzt auf gar keinen Fall Appetitzunahme haben möchte oder Gewichtszunahme, dann nehme ich bestimmte Medikamente nicht, sondern andere. Wenn ich auf gar keinen Fall sexuelle Funktionsstörungen haben möchte, dann nehme ich halt auch bestimmte Medikamente. Und so kann ich das dann recht gut steuern.
Und diese Freiheit, also ich weiß nicht, ob das bei Ihnen exklusiv quasi im Klinikalltag so ist, aber diese Freiheit wird viel auch grundsätzlich in der Psychiatrie mit angewendet. Das genau. Heißt, diese individuelle Auswahl, es ist ja gut zu wissen, das ist nicht nur, ich verschreibe mal hier, das nehmen Sie bitte ein und dann wird alles gut, sondern finde ich hochinteressant, dass auch solche Nebenwirkungen auch in der Zielerreichung nochmal mit berücksichtigt werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch in der Leitlinie verankert. Das nennt sich ja Shared Decision Making, dass man mit dem Patienten, mit dem Patienten das bespricht, wo er, ich meine, er muss es ja jeden Tag nehmen. Das heißt, es muss für ihn passen. Also wenn er es nur nimmt, weil der Arzt jetzt sagt, ja, jetzt nimm das mal und dann ist alles gut, dann wird das nicht funktionieren, sondern der Patient muss abgeholt werden, aufgeklärt werden und natürlich wissen, was passieren kann. Weil, wie gesagt, Nebenwirkungen können sie alle haben, wobei es meistens doch recht wenige sind. Aber die Patientinnen und Patienten müssen mit ins Boot geholt werden. Mhm. Und das ist das Schöne an der Psychiatrie, dass wir ja immer noch, also wir haben ja so quasi so eine Art Cocktailbar, wo wir fast das so zusammenstellen können auch. Ja. Und dann nach unserer Erfahrung und Ermessen dann was verordnen können. Meistens ist es in der Medizin ja jetzt schon so, wenn ich jetzt Blutdruck habe oder Diabetes, dann habe ich meine Leitlinien und da steht dann halt, ich fange mit A an, wenn A nicht funktioniert, mache ich B und dann C. Und wir sind halt, wir berücksichtigen vieles und sind dann halt doch frei in unserer Entscheidung.
Und jetzt interessiert mich natürlich weiter, Sie haben schon Psychotherapie mit angesprochen. Was sind dann Ziele in der Psychotherapie beziehungsweise die Ansatzpunkte? Es gibt ja unterschiedliche auch da therapeutische Richtungen und Verfahren, die man mitverwenden kann. Und nochmal bei Ihnen natürlich auch in der Klinik, was gibt es dann noch? Also wir haben eben schon über Sport und Bewegung gesprochen. Sie hatten eingangs erwähnt, dass vielleicht schon die ersten Symptome sich auch eher im Bereich Schlafprobleme, Schlaflosigkeit, nächtliches Aufwachen mit ansiedeln, sicherlich auch Verhaltensweisen, die mit dazugehören, Ernährung. Wie baut sich das dann weiter auf?
Also die zwei Grundpfeiler auch nach Leitlinie sind die Medikation und die Psychotherapie. Also das sind die Grundpfeiler, die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten. Psychotherapie, da haben wir 4 Richtlinienverfahren, die von den Krankenkassen erstattet werden. Das sind Verhaltenstherapie, systemische Psychotherapie und dann die zwei dynamischen Verfahren, Tiefenpsychologie und Analyse. Alles ist wirksam, muss man sagen. Die meiste Evidenz, also die meisten Studien sind sicherlich bei der Verhaltenstherapie erfolgt. Auch die systemische Psychotherapie hat natürlich eine sehr, sehr gute Datengrundlage. Aber grundsätzlich helfen alle sehr gut. Und es gibt auch schöne Studien, die zeigen, also was ist denn jetzt eigentlich für den einzelnen Patienten entscheidend? Ist es das Verfahren unbedingt oder ist es was anderes? Und da konnte man doch ganz klar herausarbeiten, dass so allgemeine Faktoren in der Psychotherapie das Wichtigste sind am Outcome, also am erfolgreichen Outcome. Und das ist zum Beispiel, wenn man sich gut mit dem Therapeuten, der Therapeutin versteht. Also da muss einfach die Chemie stimmen. Das empfehle ich auch immer meinen Patientinnen und Patienten, wenn wir sie dann nach Hause entlassen, dass sie jemanden sich suchen, bei dem die Chemie stimmt. Und dann ist es sicherlich vernünftig, weil wenn es nicht passt menschlich, dann kann man es eigentlich bleiben lassen. Also das sind die wichtigen Sachen. Dann gibt es natürlich noch weitere Bausteine, die wichtig sind. Zum Beispiel, was wir auch in der Klinik hier anbieten, das sind Entspannungs- und Achtsamkeitsverfahren. Das heißt, da lerne ich, wenn ich das gut übe, dann lerne ich mit Stress besser umzugehen, den Stress zu reduzieren in der akuten Situation und auch mit unangenehmen Gefühlen besser umgehen zu können. Wir haben dann noch hier die Lego-Therapie etabliert. Das ist so eine Mischung aus Achtsamkeit und Entspannung. Also Lego bauen ist ja mittlerweile auch im Erwachsenenbereich angekommen, ist ja bei vielen, gibt ja auch tolle Sets. Und das ist tatsächlich auch sehr entspannend und achtsam. Also es kommt auch bei unseren Patientinnen und Patienten sehr, sehr gut an. Also das ist so der Block Achtsamkeit und Entspannung. Dann Sport ist ein weiterer wichtiger Block natürlich. Da kann man sagen, Ausdauer und Krafttraining ist gleichermaßen wichtig, also am besten eine Mischung von beidem. Wir haben zum Beispiel auch eine Kletterwand. Therapeutisches Klettern ist sehr wichtig, auch um die Selbstwirksamkeit zu stärken, das ist sehr hilfreich. Natur, kann man sagen, ist auch wirklich wichtig. Ich meine, wer schon mal im Wald war, weiß, dass Wald eigentlich sehr angenehm sein kann. Wir machen hier zum Beispiel Waldbaden, also mit allen Sinnen in den Wald eintauchen. Da kann man jetzt auch sehen, dass auch die einzelnen Elemente, sei es das Grün im Wald, sei es die Duftstoffe, die Terpene, sei es die Geräusche, das Rascheln und der Wind und auch diese Nivellierung von Umwelteinflüssen, dass es alles so ein bisschen verpackter ist, nicht ganz so viel Sonne, nicht ganz so viel Wind, nicht ganz so viel Kälte oder Wärme. Also Wald ist natürlich auch evolutionsbiologisch sicherlich sehr gut, auch gerade für das Stresshormonsystem.
Für die Regulation des Stresshormonsystems?
Genau.
Ja. Zu dem Bewegungssportteil wollte ich nochmal drauf eingehen. Sie haben es gerade schon gesagt, sowohl Ausdauer als auch Krafttraining ist beides gut geeignet. Ich würde einen Trainingsbereich nochmal mit dazu nehmen. Wie ist Ihre Einschätzung zum Thema? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den Subtypen auch zu tun hat, aber zu hochintensiven Training, also Boxsport, High-Intensity-Intervalltraining, gibt es da klare Orientierung?
Also das ist ja dann grundsätzlich manchmal so eine Mischung. Also das ist ja auch dann Ausdauertraining sozusagen. Mhm. Also wenn ich da das System, also kardiovaskuläres Training quasi, ja. wenn ich das System wirklich an die Grenze bringe, das ist sicherlich auch vernünftig, solange ich mich nicht überlaste. Sport, klar, ist super, super wichtig, super gut. Wenn ich es aber übertreibe, dann habe ich, wie zum Beispiel beim Profisport, da habe ich dann auch wieder die Überlastungserkrankungen. Mhm. Dann habe ich doch wieder das Risiko auf Depressionen und auf andere Schwierigkeiten.
Mhm. Dann würde ich gerne einmal mit Ihnen noch so den Blick auch in die Zukunft, Sie auch quasi nochmal als Forschenden mit ansprechen. Wo liegt die Zukunft in der Depressionsbehandlung, aber logischerweise auch in der Diagnostik? Also welche Richtung gibt es in der Psychiatrie, vielleicht auch mit mehr Blick auf Personalisierung? Sie hatten eben Biomarker schon mal so mit angesprochen oder auch noch mehr Individualisierung in der Therapie.
Also die Biomarkerforschung, die ist ja ein sehr, sehr großes Feld. Könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt auch mit KI-Unterstützung da nochmal das weiter vorangeht. Auch zum Beispiel mit ganz anderen Biomarkern, jetzt zum Beispiel Stimmenanalysierung oder die Wearables, also dass ich eine Uhr habe oder andere. Also die Bewegungsprofile abgreife. Das könnte mir tatsächlich in der Diagnose oder auch im Symptommonitoring bei der Behandlung helfen. Wir hatten ja in den letzten 70 Jahren nicht viel Bewegung in der Medikationsentwicklung. Die Medikamente, die Antidepressiva, sind zwar tolerabler geworden, hatten wir deutlich weniger Nebenwirkungen, aber haben sich jetzt nicht sehr viel geändert im Mechanismus und es ist auch nicht schneller geworden im Effekt. Aber zuletzt gab es jetzt immerhin das Esketamin, das dazugekommen ist. Also das Bravato, das ist jetzt ein bisschen tatsächlich auf dem Weg fast schon zu den Psychedelika. Und die Psychedelika haben Sie bestimmt schon mal in der Presse gelesen, dass das gibt schon Wahnsinnsuntersuchungsbefunde in den Studien, dass eine Einzelgabe über 12 Monate schon viele Patienten geholfen hat und symptomfrei gemacht hat. Also Psychedelika werden derzeit massiv untersucht und sind ja auch im Fast Breakthrough-Verfahren in der FDA in Amerika und werden da vermutlich in den nächsten Jahren zugelassen, wahrscheinlich auch in Europa. Und das ist eine sehr spannende Entwicklung, weil man Psychedelika auch sehr gut mit Psychotherapie kombinieren kann.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Weg noch einmal zum Anfang zurück, nämlich dieser Frage nochmal nachzugehen. Sie hatten es beschrieben, dass es Risikofaktoren für den toxischen chronischen Stress eben gibt. Mhm. Ich hatte eben überlegt, nicht jeder, der dann vielleicht auch seine Arbeit verliert beispielsweise oder nicht jeder in einer toxischen Beziehung, wird dann auch automatisch eine Depression entwickeln. Können wir da nochmal etwas einen Blick drauf wenden? Warum entwickelt nicht jeder Mensch unter sehr ähnlichen Bedingungen die Depression? Ist das ausschließlich ein Thema der Genetik oder spielen auch Themen rund um Persönlichkeitsmuster da vielleicht mit einer Rolle oder gibt es da Erkenntnisse in diese Richtung?
Sie können sich das vielleicht so vorstellen, dass Sie so eine Verwundbarkeitsgrenze haben. Ja, die ist beim einen etwas niedriger und beim anderen etwas höher. Und dann kommt, also wenn die jetzt zum Beispiel hier wäre, dann kommt der Stress, mal mehr, mal weniger. Und wenn der Stress dann zu sehr überhand nimmt, dann zack, hier ist die Grenze, dann reiße ich die Grenze.
Über diese Grenze hinaus.
Genau. Jetzt ganz wesentlich ist natürlich die Genetik. Also die Genetik verschiebt diese Grenze hoch und runter. Und es gibt zum Beispiel Gene wie Serotonintransporter-Gen. Da gibt es eine lange Version, eine kurze Version und so eine mittlere Version. Wenn Sie jetzt diese lange Version haben, dann ist es relativ wurscht, wie viele stressvolle Lebensereignisse Sie im Leben haben. Sie haben kein erhöhtes Depressionsrisiko. Wenn Sie aber die kurze Version dieses Gens haben, dann haben Sie mit jedem stressvollen Lebensereignis mehr Risiko, eine Depression zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel eine ganz wesentliche Erkrankung, wieso der eine mit dem gleichen Stress krank wird, der andere aber eben nicht. Aber man kann auch sagen, dass man durch sein Verhalten natürlich was ändern kann. Also wenn ich jetzt massiv ungesund leben würde, also sprich ganz plakativ, ich gehe jetzt jeden Tag zum McDonald's, fahre da mit dem Auto hin, bewege mich nicht und dann habe ich einen scheiß Job. Dann habe ich natürlich, würde ich jetzt sagen, erstmal eine schlechtere Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, also mehr Risiko durch den Scheißjob eine Depression zu bekommen. Wenn ich jetzt aber alles richtig mache, wenn ich jetzt alle 2 Tage Sport mache, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich jetzt viel mit Freunden zusammen bin und da Kontakte habe, dann habe ich wieder eine deutliche höhere Verwundbarkeit. Und dann ist der Stress nicht mehr ganz so schlimm, weil dann wird er vielleicht auch unter dieser Verwundbarkeit bleiben. Okay. Also das ist tatsächlich die wichtige Botschaft, dass ich kann mich nicht zurückziehen auf die Genetik und sagen, hey, das ist jetzt so, kann ich nichts machen, sondern ich habe es trotzdem in der Hand.
Das bringt mich aber trotzdem zu dem Punkt, den Sie eben auch gesagt haben, dass viele Menschen auch wirklich so eine Identifikation vielleicht auch mit der Depression haben und es deshalb gesellschaftlich nicht so mitteilen würden wie jemand anderes mit einem Herzinfarkt beispielsweise. Mhm. Geben wir jetzt Patienten, wenn wir das hören, zu viel oder potenziell oder gefährdeten Personen dafür eher zu viel Verantwortung und bleibt am Ende vielleicht im Raum stehen, na, es ist deine Schuld, dass sich das entwickelt hat, weil deine Vulnerabilitätsgrenze niedriger liegt und dein Verhalten nicht gepasst hat?
Ich denke, so kann man das nicht sehen. Also das ist keine Frage der Schuld und der Verantwortung, sondern wenn meine Vulnerabilität erreicht ist, kann ich ja nicht sagen, ich habe mich jetzt falsch ernährt, sondern meistens ist es einfach wirklich zu viel Stress. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an unsere Patienten hier denke, was die mir erzählen von ihrem Job oder von ihrer Beziehung, dann ist das relativ offensichtlich, also dass es die meisten einfach getroffen hätte dann. Und die Genetik ist halt auch sehr, sehr prägend. Also das würde ich auf gar keinen Fall als Verantwortung sehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch sehr hilfreich zu wissen, was ich tun kann, damit ich schneller wieder rausbekomme und vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr reinkomme. Ja. Aber das würde ich ja bei anderen Erkrankungen auch sagen. Wenn ich Diabetes habe, sage ich ja meinen Patienten auch, hey, du solltest dich so und so ernähren, dass sich das gut entwickelt mit deinem Blutzuckerspiegel. Oder wenn ich mir einen Fuß breche, dann muss ich auch Physiotherapie machen und ich gebe da ja Hilfestellung. Okay, du kannst jetzt so und so und so weitermachen, dass das bestmöglich wieder zusammenwächst.
Ja. Und ich denke, dass man die Elemente, die Sie auch gerade genannt haben, super in die Prävention einfach mit reinlegen kann. Also wenn man im Vorfeld eben schon Ernährung, Bewegung, Stressregulation, auch das mit dem Achtsamkeitstraining, wir haben da hier bei uns im Podcast auch schon das ein oder andere spannende Thema zu gemacht, dass man das natürlich auch vielleicht heute schon in den Alltag mit integrieren kann.
Eben, ja.
Herr Professor Dr. Menke, wenn ich Sie jetzt fragen würde, am Ende unseres Podcasts, was würden Sie zusammenfassend den Menschen mitgeben wollen, die heute die Episode gehört haben? Was sollte auf jeden Fall hängen bleiben?
Ja, achtet auf eure psychische Gesundheit. Also das ist, als Psychiater würde ich sagen, das Wichtigste, weil ohne psychische Gesundheit ist es massiv schwierig alles.
Und da konkret, was wären Ihre persönlichen Tipps, auch vielleicht, wie Sie auch in Ihrem Alltag Ihre psychische Gesundheit im Blick behalten können?
Also ich sollte darauf achten, welche chronisch-toxischen Stressfaktoren es in meinem Leben gibt und dann mir darüber klar werden, kann ich sie verändern, möchte ich sie verändern und wenn ich sie nicht verändern kann oder möchte, wie ich dann Umgang damit finde und natürlich, wie kann ich meine psychische Gesundheit bestmöglich verbessern durch zum Beispiel Sport, Ernährung und auch ja andere Menschen treffen. Und noch so Sachen wie Achtsamkeit und Entspannung. Mhm. Und Natur. Und Natur ist auch super.
Natur. Und darf ich da für Sie persönlich fragen, was davon ist in Ihrem Alltag regelmäßig mit dabei?
Sport, Ernährung und Natur und natürlich Menschen.
Liebe Menschen, gute Menschen.
Ja, genau.
Und keine toxischen Beziehungen. Herr Professor Dr. Menke, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit in Ihrem Alltag, dass Sie sich dafür für uns Zeit genommen haben, uns da einen Überblick zu geben. Depression meines Erachtens auch mal aus einem anderen Blickwinkel nochmal mit zu betrachten, Perspektiven mit einfließen zu lassen, die wir so vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, wegzukommen von der Stigmatisierung, mehr Aufklärung zu betreiben. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und für alle Zuhörenden, ich hoffe, euch hat die Episode gut gefallen. Gerne lasst uns Kommentare hier, gerade wenn ihr es bei Spotify hört, könnt ihr direkt unter dieser Episode kommentieren, wenn es auch noch weitere Fragen zu dem Thema gibt. Denn ich weiß, dass Herr Professor Dr. Menke nicht nur Experte auf dem Gebiet der Depression ist, sondern auch ein anderes Thema, nämlich ADHS als ein großes wichtiges Thema, wo es sicherlich auch viel zu sprechen gibt. Ich spreche da die Einladung schon mal aus. Vielleicht haben Sie noch mal die Zeit und würden zu dem Thema auch noch mal mitfragen.
Klar, sehr gerne.
Super.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank. Und an alle anderen, bis bald.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus. Paracelsus Lab, der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.